Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch.
Roger gegen Markus hat einen Montag. Wir reden über das Rahmenabkommen, das Thema der Woche, dann die Berset-Massnahmen, die letzte Woche stattgefunden haben, dann über die Untersuchung in der SRG und Deutschland in Aufruhr. Laschet gegen Söder und Annalena Baerbock von der Grünen als Bundeskanzlerkandidatin. Rahmenabkommen, es ist grotesk diese Woche, was sich aufspielt. Der SVP-Bundesrat nach Brüssel zu der Ursula von der Leyen. Der Bock wird zum Gärtner gemacht und Christoph Bloch, der Vordenker von dieser Partei, hat immer gesagt, die EU ist eine intellektuelle Fehlkonstruktion. Also alles andere als eine Absage ist ja unvorstellbar unter jedem Titel. Das ist doch nur noch Scharade, oder?
Also du meinst eine Absage von der EU?
Ja, nein, einfach von dem Abkommen.
Glaube ich nicht.
Was meinst du?
Ja, ich glaube, das ist noch offener, als man denkt. Ehrlich gesagt. Ja, ich habe das Gefühl, Ursula von der Leyen wird sich bemühen, dass man nochmal etwas anfangen kann. Nein, ich sehe das nicht so negativ.
Aber der Pamela kann doch nicht zurückkommen und sagen, ich kann mich jetzt noch geeinigen mit der EU.
Das wäre nur noch ein Viertel SVP-Bundesrat. Er geht jetzt nicht als SVP-Bundespräsident, sondern eben als Bundespräsident. Und sie sind ja wirklich in Not, oder? Der Cassis hat ja nicht dürfen mitgehen, weil Cassis hat sehr viel Vertrauen verloren, jetzt bei allen anderen Departementen offensichtlich. Und jetzt ist natürlich das eine formale Frage gewesen, oder? Den Bundespräsident kannst du schicken, weil du kannst einfach sagen, das ist eben der Bundespräsident. Parteizugehörigkeit hat da jetzt einfach keine Rolle gespielt.
Aber das spielt eben eine Rolle. Natürlich sagt man, Hardliner können eher einen Frieden machen. Das hat man auch in Israel gesehen, mit Sadat, der dort hat können mit dem israelischen Präsidenten oder Ministerpräsidenten, der von der Rechten war, hat können einen Deal machen. Aber der Parmelin, der jetzt könnte da irgendwie eine Lösung finden, Sachen Lohnschutz vielleicht, der Europäische Gerichtshof wahrscheinlich nicht, Unionsbürgerschaft vielleicht.
Sie werden nicht in Detail gehen, das glaube ich nicht, sondern sie werden wahrscheinlich einfach mal sagen, eben der Parmelin wird mitteilen, hey, wir haben keine Mehrheit. Unsere Kollegen in der Regierung sind der Meinung, man muss etwas Neues machen. Das ist schon ein riesen Unterschied, dass er würde sagen, abbrechen. Ich glaube nicht, dass er das sagt. Ist wahrscheinlich auch nicht das Mandat. Das Mandat wird tot sicher sein, irgendeinen Weg zu finden, dass man kann entweder neu anfangen oder das Ganze einfach sistieren und sagen, 5 Jahre wieder. Irgendetwas werden zu machen und die EU hat es extremes Interesse, dass es keinen Abbruch gibt, kann er sagen.
Aber der Bloch hat immer gesagt, man schickt nicht den Chef an solche Orte hin, sondern der kommt nur zum Unterzeichnen. Das ist jetzt nicht der Fall. Der Boris Johnson hat es anders gemacht. Er ist gegangen, ist verhandeln und hat einiges rausgeholt.
Ja gut, also beim Boris Johnson war es einfach so, dass er glaubwürdig hat können zeigen, wir gehen einfach raus. Und das haben sie dann gemerkt. Die letzte Stunde haben sie das plötzlich gemerkt und dann haben sie reagiert. Aber diese Situation ist ja bei uns nicht der Fall. Oder? Bei uns ist ja offensichtlich, die EU weiss ganz genau, die Regierung, wenn die Mehrheitsverhältnisse anders wären im Land, würde ja wollen, es liegt ja nicht an der Regierung, bei uns, die Mehrheit von unserem Bundesrat will ja so ein Rahmenabkommen eigentlich nach wie vor. Aber solange das klar ist, dass Gewerkschaften und die SVP dagegen sind, kannst du es vergessen.
Aber jetzt könnte man ja kommen und sagen, ja, die 8-Tage-Regelung, die da offenbar das höchste aller Güter ist von dieser Gewerkschaftsbewegung, dass die dort doch, wenn sie merken, sie können scheitern, dann dort würden nachgeben, dann könnte das irgendwie ins Wanken geraten. Und wie es dann im Volk ist, ich meine, Gewerkschaften, eben, du bist ja der Meinung, Gewerkschaften sind eh schon auf dem Rückzug, die sind auch nicht mehr so stark, auch nicht in der Schweiz, nicht
das
nur in
ist eben, Roger, das Problem ist, wenn du Gewerkschaften dagegen hast, dann hat die SP überhaupt kein Geld, um irgendetwas zu machen. Und vor allem kann sich die SP nachher auch nicht exponieren gegen Gewerkschaften. Das geht nicht. Eine Spaltung zwischen der SP und Gewerkschaften wäre für die Linke Katastrophe. Das käme nie dazu. Deshalb ist der Widerstand der Gewerkschaften ist eigentlich entscheidend.
Genau.
Die SVP war ja nicht entscheidend gewesen. Die 30%, die dagegen sind, die weiss man, hat man immer gewusst, mit denen kann man umgehen. Aber Gewerkschaften hat man es nicht geschafft. Und ich kann sagen, sie werden, dass mich würde wahnsinnig überraschen, wenn sie nachgehen. Weil letztlich ist klar, wenn jetzt nachgehst bei den flankierenden Massnahmen, dass irgendwo das Verhandlungsmasse ist gegenüber der EU, dann hast du verloren als Gewerkschaften.
Und wieso denn?
Ja. Dann geht's einfach weiter. In 5 Jahren sagen sie dann, die vier Tage ist ja nichts und so weiter. Und zweitens wissen die Gewerkschaften ganz genau, was die Kommission macht. EU-weit, also ich weiss nicht, ob du das weisst, die europäischen Gewerkschaften geben unseren Schweizer Gewerkschaften immer den Tipp, hey, ja, nicht unterzeichnen das Rahmenabkommen, das ist für den Lohnschutz eine Katastrophe.
Gut, jetzt gehen wir gleich ein bisschen Detail, müssen wir nicht machen, aber die Tatsache ist, Lohnschutz wird in der EU überall auch aufgefahren. Aber die Frage ist, die haben wir schon mal behandelt und es wird immer drängender. Soll das jetzt der Bundesrat alleine absegnen? Heute in der NZZ haben sie grosse Geschichte auf Seite 1, die Wirtschaft, grosse Teile der Wirtschaft sind aber doch für das Rahmenabkommen, auch wenn deine Sponsoren natürlich dagegen sind und dich darum auch finanziert haben.
Eine ganze Reihe von Unterstellungen, die so blöd sind, dass man
sie
gar nicht...
Es ist ja wohl klar.
Das ist nicht Hauptgrund war, dass ich einfach so ein netter Mensch bin. Das ist der Punkt. Aber
nein,
wegen der Gewerkschaft. Das ist ja typisch gewesen, wer sie jetzt wieder aufgefahren haben. Das sind ja alles Verbandsvertreter. Und dass die Wirtschaftsverbände sich völlig verbissen haben in das Rahmenabkommen und das unbedingt wollen, das ist offensichtlich. Du musst eher schauen, wer hat sich jetzt da nicht gemeldet. Das sind alles Leute, die im Verband tätig sind. Christoph Meder, sehr vorsichtig, sie geäussert. Schau, es ist von der Wirtschaft her, kommst du in dem Sinn keine Unterstützung mehr über, wenn du das Rahmenabkommen willst, gegen die Gewerkschaften durchsetzen, das ist unmöglich.
Also, ich bin immer noch der Meinung, ich sage es jetzt halt nochmal, das Ganze muss vor das Volk kommen. Immer wenn man sagt, ja, das hat überhaupt keine Mehrheit im Volk, hey, wollen wir doch mal herausfinden. Man hat sich auch schon getäuscht bei Abstimmungen, sogar du hast dich schon mal getäuscht.
Ja, nein, also eigentlich fast immer. Also mach das, also, ist mir gleich, schau, ich könnte das ja machen. Du kannst ja das machen. Gang du in die Volksabstimmung mit Lohnschutz, ist aufgeweicht, Unionsbürgerrichtlinie kommt und gleichzeitig haben wir bei den Kantonalbanken eventuell ein Problem. Wobei, da haben sie jetzt gesagt, da hey, gibt es irgendeine Lösung. Roger, viel Glück, mach's, ist okay. Eben. Ich habe nichts dagegen, gegen die Abstimmung. Aber der Bundesrat und die meisten Parteien im Parlament wollen das nicht, weil sie viel mehr Angst haben, dass der Scherbenhaufen viel grösser ist, als was sie jetzt vielleicht können noch irgendwie zusammenkücheln mit der EU.
Aber noch einmal, hast du das Gefühl, die können das? Also, alle reden jetzt vom Plan B. Man redet immer dann vom Plan B, wenn man keinen hat, oder? Und die EU kann auch nicht das endlos rausziehen. Natürlich, es ist anders als bei Großbritannien, wo da deine ehemalige Freundin, Frau May, gesagt hat, 2 Jahre und dann ist die Guillotine durch, dann haben sie sich müssen einigen innerhalb von dieser Frist. Da ist eigentlich keine Frist angegeben von außen. Aber das kann man doch nicht endlos rausziehen.
Ja, wir werden es sehen, Freitag. Meine Vermutung ist, sie werden alles dran setzen, und zwar die EU wird alles dran setzen, dass es keinen Abbruch gibt. Da kann ich dir sagen. Da bin ich absolut überzeugt. Die wollen das nicht.
Und was können sie denn?
Irgendeine so eine Lösung, dass man sagt, komm, wir fangen in einem Jahr Neujahr mit dem Ganzen verhandeln. Oder wir lassen jetzt das mal sistieren und tun es nicht einfach so eingefrieren, so wie früher das Beitrittsgesuch, das auch immer noch in Brüssel ist, wo man dann nachher ein paar Jahre später zurückgezogen hat. Sie werden irgend so etwas probieren. Da bin ich überzeugt, weil von der Leyen will nicht einen Abbruch, das wäre nicht gut. Mit der Schweiz einen Abbruch zu haben, das ist rein symbolisch, das ist politisch, wäre das für die EU nicht gut.
Und viel schlimmer wäre es natürlich für die Schweiz.
Nein, für uns eben nicht, und das merken sie eben.
Für uns ist es essentiell und existenziell, für die EU ist es vielleicht
eben strukturell. Nicht. Das ist eben die falsche Einschätzung von der Machtverhältnis. Der Punkt ist, sobald die EU merkt, hey, die bringen das nicht durch, bringt es der EU nicht. Einfach nicht.
Gut, also, du bist ja eigentlich da mit deinem neuen Projekt, ich weiss den Namen nicht mehr ganz genau, bist ja eigentlich lanciert. Das heisst
Nebelspalter, wenn man einmal betonen, nebelspalter.ch. Du hast mir verboten, Werbung zu machen, wenn du natürlich nicht einmal selber so etwas sagst. Ich sage auch Radio 1 und ich schreibe auch Radio 1, kein
Problem.
Ich
habe noch nichts darüber gelesen, aber
ja, selbst, oh, leck du mir, Roger Schawinski. Wie viel habe ich über deine Bücher geschrieben? Ja, okay. Über dein Radio, leck du mir. Hey, das ist ein grosser Dank.
Ah, das heisst also quid pro quo, oder?
Nein, aber man muss nicht so tun. Gut. Als wären wir
nein,
da immer
noch. Sagen, du bist jetzt eigentlich mit dieser Mission angetreten, du bist munitioniert und finanziert worden. Wenn es da den Abbruch gibt und das Rahmenabkommen weg ist, dann braucht es dich ja gar nicht mehr.
Ja, siehst du, das ist gut. Deshalb bin ich ja völlig absolut der Meinung, sie müssen jetzt einfach weiter verhandeln. Ich will, dass das weiterläuft. Nein. Schau, erstens einmal glaube ich nicht, dass die Europafrage nachher einfach fertig ist. Und die Europafrage wird, ich kenne dich auch, du bist ja auch seit 40 Jahren am falschen Weg. Und das wird ein Thema bleiben in der Schweizer Politik. Das weißt du ganz genau. Und es ist extrem wichtig, dass man in den Medien noch mehr Stimmen haben, die eben euroskeptisch sind. Wie übrigens die grosse Mehrheit, die überwiegende Mehrheit von unserer Bevölkerung.
Das, wenn man herausfindet, die überwiegende Mehrheit von der Bevölkerung ist immer europafreundlich. Sie hat alle Abstimmungen gewonnen. Einfach nur
deshalb sind wir ja EU-Beitreter.
Ja, nein,
deshalb sind wir die EU-Beitreter.
Genau aus dem Grund.
Die Bilateralen sind immer gewesen, weil die Schweizer nicht in die EU wollen.
Ja.
Und das ist das Problem von dem Rahmenabkommen. Es ist ein Weg in die EU. Nein. Das ist das Problem.
Und darum bin ich immer richtig gelegen und du immer falsch gelegen. Einfach darum
mit aber mir wäre total richtig gelegen, Roger Schawinski.
Reden wir über die
Masseneinwanderungsinitiative immer richtig gelegen, Roger Schawinski. Und hat sicher auch gewusst, dass die SVP auf 30% geht 1980. Hast du das sicher schon vorausgesagt?
Nein, das habe ich nicht vorausgesagt. Da haben wir nicht darüber geredet, haben es auch nicht erhofft. Aber was ist jetzt passiert? Aber sie sind jetzt auf dem Rückwärtsgang und jetzt wollen wir schauen, wo sie dann noch hinsteuern. Aber der arme Herr Parmelin, der tut mir fast ein bisschen leid. Reden wir über Massnahmen von seinem Kollegen, Herrn Berset, letzte Woche, der Martin Ackermann, Chef von der Taskforce, der gesagt hat, die Massnahmen vom Bundesrat sind epidemiologisch, gesellschaftlich und wirtschaftliches Risiko. Und hat damit gewarnt und die Politik kümmert sich nicht darum, was jetzt die Taskforce sagt, was die Wissenschaft sagt, finde ich bedenklich, du natürlich nicht.
Nein, ich finde einfach bedenklich, was für eine Arbeitsauffassung der Martin Ackermann hat. Stell dir mal vor.
Oh, jetzt geht's auf den Helo.
Nein, es ist doch wahr. Also, ich meine, in meiner Meinung nach hätte ich den Berset so über müssen entlassen. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht, nein, du kannst doch nicht Berater haben als Bundesrat, wo dir nachher Zensuren erteilen, wenn du nicht machst, was sie beraten.
Aber hast
stell dir vor, jetzt
beim,
stell dir jetzt vor, im Rahmenabkommen. Jetzt hat der Bundesrat, sagen wir jetzt, einfach irgendwie 4 oder 5 Wissenschaftler, die ihn beraten, Juristen und so weiter. Hat er tot sicher. Und dann kommt so ein Jurist und sagt öffentlich, ja, ich habe den Bundesrat anders beraten, aber der Bundesrat hat nicht hören wollen, die Edgy Badge. Das gibt's gar nie. Das hat es noch nie gegeben, dass Berater von der Regierung nachher rausgehen und nachher die Regierung kritisiert. Das ist eine Schweinerei. Entschuldigung.
Also, das ist der Maulkorb, den er sich erhofft hat, der nicht gekommen ist, der Markus Somm, den wir zur Kenntnis nehmen, wird noch gleich noch haben. Er will Wissenschaftler, will das Maul verbieten in der grössten Krise, Gesundheitskrise seit 100 Jahren. So funktioniert es nicht.
Wenn du jetzt der Chef wärst und du hast Berater und du machst etwas anderes als deine Berater sagen, hast du gern, wenn die Berater nachher in die Öffentlichkeit gehen und nachher sagen, ja, der Roger Schawinski hat gesagt, Radio 1 sollte man so und so führen, wir haben gesagt etwas anderes, er ist ein dummer Sieg, er kommt nicht raus. Hey, hast du solche Berater je in deinem Leben gehabt?
Ich nicht, ich habe überhaupt noch nie beraten gehabt, weil ich ja nicht beratbar bin.
Beratungswesen.
Nein,
aber du weißt genau, um was es geht.
Nein.
Es kann doch nicht sein, nein, dass Berater nachher Gott für dich zusammenschiessen.
Also, das ist das autoritäre Verständnis von Markus Somm, das gleich ist wie das autoritäre Verständnis von Donald Trump. Er hat immer wollen, dass seine Beraterfrau. Dr. Briggs, die haben nichts dürfen sagen. Unter dem Biden dürfen die sagen,
ja
was
sagen,
ihre,
was er will.
Nein, die sagen nicht unbedingt, was er will. Sie können frei sagen, wo liegen wir richtig, wo sind wir falsch. Das will der Markus Somm, der immer für Meinungsfreiheit einschränken.
Als Martin Ackermann musst du nicht Berater werden vom Bundesrat. Wenn du Berater bist vom Bundesrat, hast du Zugang zu Informationen, die heikel sind, auch geheim sind. Und nein, das stimmt doch nicht. Du hast noch ganz andere Informationen. Und ein Berater ist loyal gegenüber dem, der beratet. Das geht doch nicht, Roger. Und ich meine, auch wie weinerlich die gekommen sind, ist ja lächerlich. Also muss ehrlich sagen, ist ja so lächerlich, wie die auftreten sind. Oh, und brüllt haben sie. Oh, wie schlimm, dass sie nicht gelöst werden. Hey, geht's eigentlich noch? Was sind das für Kindsköpfe?
Immer wenn der Markus so eine Stimme anhebt und sie so ein bisschen aufs Kasperli-Theater macht, weiss man, dass er ein bisschen in Erklärungsnotstand gekommen ist. Also, die Impfgegner und Corona-Kritiker, die sagen ja vor allem, und zu denen zähle ich dich jetzt immer mehr, unsere Grundrechte werden verletzt, gehen dafür auf die Straße. Aber indem sie sich nicht impfen lassen, tun sie die Grundrechte natürlich unterminieren.
Okay. Das ist
ein totaler Widerspruch.
Und das ist wieder der typische Journalismus von Roger Schawinski, wo er mir einfach Zeugen unterstellt. Ich habe noch nie etwas gesagt zu den Grundrechten. Hat mich noch gar nie
gewusst.
Wie willst du das wissen?
Nein.
Was ich da eigentlich denke?
Nein, ich habe gesagt, die Impfgegner.
Ja, zu denen zähle ich jetzt den Markus Somm auch immer mehr. Geht's dir noch?
Nein.
Ich habe noch nie gesagt, dass ich gegen das Impfen bin.
Ich habe dich zu den Corona-Kritikern gezählt. Markus. Du nicht immer unterstellen.
Du hast mir ziemlich viel unterstellt. Du hast mich jetzt gerade in ein Lager gedrückt.
Ja.
Mit Argumenten, zum Beispiel Grundrecht, wo ich noch gar nichts gesagt habe. ich könnte etwas sagen, aber du weißt ja so gar nicht, was ich dort denke. Und beim Impfen weißt du ganz genau, was ich denke.
Ja, aber ich sage, die Corona-Kritiker, die meisten Corona-Kritiker mit der einzigen Ausnahme Markus Somm, der noch ein Jota von Vernunft da reinbringt, die sind eben auch Impfkritiker und die verschärfen das Problem. Richtig oder falsch?
Ja, sicher. Jetzt impfen. Sofort impfen. Das ist richtig. Das ist wichtig, weil sonst kommen wir aus dem Schlamassel nicht mehr raus. Aber noch einmal, grundsätzlich ist es vollkommen richtig, was der Bundesrat beschlossen hat am letzten Mittwoch. Es ist nötig, Lockerungen zu machen. Schon rein aus psychologischen Gründen. Du hast es selber auch gemerkt, die Bevölkerung hat das nicht mehr mitgetragen. Und wenn die Bevölkerung es nicht mehr mitgetragen, dann spielt es sowieso gar keine Rolle. Dann können wir so viele Massnahmen machen, wie man will.
Meine These ist
umgekehrt. Die Leute können sich nicht daran halten. Und das Zweite ist, würde ich auch noch schnell for the record, der Alain Berset ist ja wirklich ein schlauer Politiker, ein begabter Politiker, hat noch so dargestellt, wie er auch so viele Lockerungen gewesen sind. Nach meinen Informationen stimmt das überhaupt nicht. Es war völlig klar gewesen, was BAG hat wollen am Dienstag. Aber es hat so viel Mitbericht gegeben von praktisch allen Departementen, das ist auch wichtig, von praktisch allen Departementen gegen Alain Berset, dass er nicht anders hätte können.
Also, reden wir über die SCG-Untersuchung gegen sexuellen Übergriff, vor allem im Welschland. Der Gilles Marchand, der Generaldirektor, ist gerügt worden vom VR-Präsident, hat ihn aber im Amt klar. Nachdem er aber erklärt hat, dass eigentlich der wichtigste Teil der Untersuchung gar noch nicht gemacht worden ist, die meisten von den Beschwerden sind gar noch nicht behandelt worden. Und da frage ich mich, was soll das Ganze, dass man ihm einen faktischen Persilschein ausstellt, ohne dass die Untersuchung fertig ist. Das soll erst im Juni passieren. Das kommt mir nicht gut über.
Ich weiss nicht. Ich meine, er hat ja, also man hat doch gesagt, die wichtigsten Vorwürfe, die ihn betreffen, wo es eben auch um sexuelle Belästigungen und so weiter geht, die hat man überprüft.
180 von 237 sind nicht überprüft.
Ja, es sind aber ganz viele Beschwerden, die gar nichts zu tun haben mit sexueller Belästigung, und das ist meine Information, oder? Sondern sie haben die entscheidenden Vorwürfe an Rospin, die haben sie überprüft und sie haben nichts gefunden. Und jetzt ist er freigesprochen und das muss man auch mal akzeptieren. Man kann nicht einfach die ganze Zeit sagen, ja, jetzt müssen wir untersuchen und dann, wenn das Ergebnis einem nicht passt, dann kann man das Gegenteil sagen, es geht einfach nicht.
Ja, aber Moment. Also, Frage ist, weil das Ganze ist nicht so klar erkennbar an die Redaktion von L'Etat. Die halten fest, dass ihre Recherchen stimmen. Sie sind übrigens auch nominiert für einen Journalistenpreis, genau für die Recherchen, dass es unter anderem zwei anonyme Facebook-Accounts gab von dem Herrn Rospin, wo er mit jungen Männern und Frauen Kontakt hat, weil er aufnimmt, 2017 auftaucht. Der Herr Marchand hat es erfahren und man hat das dort unter dem Deckel gehalten, weil das ist direkt vor der No-Billag-Initiative gewesen und hat dort nicht wollen, da aufstehen.
Also das ist jetzt Version L'Etat und sie haben
untersucht.
Aber sie haben ja nicht gesagt, das ist alles okay gewesen, oder?
Sie haben einfach die Leute, die bei L'Etat Informationen geben und nicht bei RTS arbeiten, die haben es gar nicht befragt.
Ja gut, aber das betrifft ja RTS auch nicht.
Ja, ich meine,
was der Herr Rospin bei seiner privaten Freizeit macht, ist ja eigentlich nicht das Thema von der SRG.
Ja, aber das sind Leute, die nicht dort arbeiten oder nicht mehr dort arbeiten. Und darum sage ich einfach, mich dunkelt das einfach komisch, dass man da ein Resultat macht und einen Persilschein macht, sowohl für den Marschall wie den Herr Rospin, bevor einfach das Ganze geklärt ist. Und das kommt mir einfach komisch vor.
Mir kommt einfach komisch vor, dass man so eine Untersuchung macht und nachher wird irgendwie ein Ergebnis festgestellt, wo gewissen Leuten nicht passt, unter anderem der Simonetta Sommaruga, wo sich da meiner Meinung nach auch relativ gefährlich geäussert hat, weil letztlich ist sie ja eigentlich nicht Chefin von der SRG und haben ja immer betont, wie die SRG weit weg ist von der Regierung. Offensichtlich stimmt das ja nicht.
Ja, sie hat sich offenbar nicht durchgesetzt. Das würde sie ändern, dann bestätigen.
Sie hat ja jetzt einen hohen Druck gemacht. Also meiner Meinung nach glaube ich nicht, dass das für den Marchand schon ausgestanden ist, ehrlich gesagt. Und ich finde, deine These, die du das letzte Mal verbreitet hast, die hat eher an Glaubwürdigkeit gewonnen. Weil eben so, wie Sommaruga reagiert hat, ist offensichtlich, sie wollte eigentlich den Marchand wegbringen. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, den Untersuchungsbericht habe ich jetzt nicht gelesen. Ich kenne alle Details nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht die wesentlichen Vorwürfe untersucht worden sind. Sonst hätte es das, ich meine, die Gesichter sind ja unglaublich alt aus, wenn's, und auch die Kanzlei, die das gemacht hat, wenn da einfach das Zeug nicht würde stimmen.
Ja gut, aber das kommt ja dann erst raus und es ist auch natürlich nicht denkbar, dass dann ein anderes Resultat rauskommt. Und ich kann mir vorstellen, der Michel Gina, er ist der VR-Präsident, der das Ganze präsentiert hat, der will jetzt nicht noch Arbeit haben, viel Arbeit, neue Generaldirektor, dann mehr Umtrieb um die SRG, die eh schon in der Kritik steht, dass man alles gemacht hat. Und ja, man hat ja zwei Leute entlassen.
Ja.
Zwei Leute unten dran, aber der, der oben dran ist, hat man nicht entlassen.
Ja, weil man hat können zeigen, dass er anscheinend das nicht gewusst hat und dann hat er können
wissen. Molle hat es gewusst.
Also, ich finde einfach, es sind ja so Geschichten.
Er hat es gewusst, aber man hat das als kleines Versehen angeschaut, hat offenbar falsche Informationen gegeben und erst im Nachhinein hat er mir zugestanden, ja, ich habe es gewusst, aber ich habe dort noch nichts gemacht und so. Also es ist alles undurchsichtig aber, und für mich ist das Politik, Politik, Politik.
Aber Roger, für die SRG wäre es doch jetzt ganz sicher viel einfacher gewesen, den Marsch um einfach zu opfern.
Überhaupt.
Und hinzurichten mal. Zum Ruge hat ja schon offensichtlich, du hast es ja auch gewusst, offensichtlich schon sich vorbereitet darauf, dass der Marschall ersetzt wird mit der Nathalie Wappler. Es wäre alles tiptop gelaufen. Die SRG hat sich jetzt extrem exponiert und da bin ich überzeugt, das würden sie nicht machen, wenn sie nicht überzeugt wären, dass der Gilles Marchand eben wirklich Kopfendeckel praktisch keinen Fehler gemacht hat und der kleine Fehler ein kleiner Fehler ist. Auch Bundesrat, auch Simonetta Sommaruga hat in ihrem Leben sicher auch schon Fehler gemacht. Es hört einfach nicht mehr auf. Ich meine, dann tut man etwas untersuchen, ein halbes Jahr, dann kommt mit dem Ergebnis, dann passt einem das Ergebnis, dann wird in den Medien schon wieder einfach gesagt, ja, vielleicht nicht. Das ist einfach, das geht doch nicht.
Aber es ist ja nicht klar. Ich sage nochmal, 180 von diesen Beschwerden sind gar noch nicht behandelt worden. Also gut, das Ganze ist hinter einem Schleier von Unsicherheit. Und jetzt wollen wir schauen, wie das weitergeht. Ich habe das Gefühl, dort passiert nicht mehr viel.
Liebe Unternehmer, ist Ihr Geschäftsjahr 2020 in Gefahr? Das muss es nicht. Bisnode hilft Ihnen durch die Krise. Wir verschaffen Ihnen die nötigen Business-Kontakte und Leads mit Smart Data Analytics. Also keine Panik. Alle Infos unter bisnode.ch.
Reden wir über Deutschland, Chaos-Tag in der Union. Laschet gegen Söder, beides sind keine Traumkandidaten. Und dort läuft alles aus dem Ruder, fast jeden Tag mehr. Der Söder ist ein Volkstribun, hat sich geschickt verhalten in letzter Zeit, hat die Merkel-Politik in Sachen Corona befolgt, sogar als Hardliner ist auftreten. Ist damit auch populär geworden, Markus, was dich irritieren muss. Aber wieso? Als Person, ja, weil
ich meine, du bist ja gegen die Massnahmen. Die Deutschen sind obrigkeitsgläubig und wie du, wo die Geschichte von Deutschland auch ein bisschen kennt, weiss, ist das immer etwas, was ihnen passt, wenn man gesagt wird, was gelaufen wird. Also, Entschuldigung, in Deutschland bist du schnell populär, wenn es sehr, sehr autoritär auftritt.
Gut, aber in dieser Sache sagst du, das ist ja völlig falsch gewesen. Natürlich aber als Person ist ja fragwürdig. Ich habe mich jetzt mit jemandem unterhalten, der ihn gut kennt und mit ihm zu tun hat direkt und hat gesagt, völlig unzuverlässig. Der verspricht etwas und dann hält er sich nicht dran. Aber er kann sich gut verkaufen, ist so ein Populist und ist durch das auch populär geworden. Und auf der anderen Seite ist der Laschet, der ja eigentlich charismalos ist, schwierig ist, schwach ist. Der Spiegel hat sich über ihn lustig gemacht in einer Titelgeschichte und ihn als Häuptling wird so nichts bezeichnet. Also es wird gar nicht, aber vielleicht gönnt er halt trotzdem, weil er eben der Kandidat ist von der grossen CDU, nicht von der kleinen CSU wie der Söder. Aber das ist also wirklich, also es pitoyables Spektakel, das da
abgehalten wird. Du bist immer Fan von Angela Merkel. Und das ist jetzt das Ergebnis. Ich meine, das ist 16 Jahre Fehlplanung. Ja, selbstverständlich.
Wieso denn?
Ja, weil du bist auch verantwortlich für deine Nachfolge. Und ich meine, das ist beim Helmut Kohl genau das Gleiche gewesen. Die Angela Merkel hat auch davon profitiert, dass der Helmut Kohl seine ganze Regierungszeit damit verbracht hat, alle möglichen Rivalen zu vernichten. Die Angela Merkel hat das auch ein bisschen gemacht. Deshalb haben sie jetzt keine Kandidaten. Aber ich muss persönlich sagen, Laschet ist mir eigentlich sympathischer. Also Söder finde ich ganz ein windiger Typ. Typischer Berufspolitiker, so wie Angela Merkel. Ganz typisch. Alle die Populisten, die du natürlich nie wirst als Populisten, die Populisten des Zentrums, das sind die gefährlichsten Leute, wo die ständig hin und her gehen und einfach ein bisschen da machen, was die Süddeutsche Zeitung gerade schreibt, dann machen sie das. Der Söder ist auch so ein Typ.
Ja, und der Laschet, der ist ja voll auf Merkel, in ihr noch viel mehr. Und zwar
der Laschet, finde ich, hat irgendwo, gleich nach meiner Meinung nach, einen besseren Instinkt. Aber persönlich muss ich sagen, es wird jetzt immer absurder. Eben, du hast es vorher erwähnt, wir, die Grünen haben jetzt auch noch eine Kanzlerkandidatin.
Ja,
das finde ich ein riesen Fehler. Also da haben sie sich jetzt ein riesen Ei gelegt. Am Schluss ist noch der Olaf Scholz, der noch ein Kanzler wird. Muss schauen.
Nein, also mit 14% wird man wahrscheinlich nicht Kanzler. Aber der Robert Habeck ist natürlich der, der viel profilierter war. Er war auch erfahrener, er war mediengewandter, hat aber natürlich keine Chance gehabt, weil er ist ein Mann. Und bei den Grünen zurzeit als Mann No chance.
Hätte halt müssen Cedric Wermuth anrufen. Cedric Wermuth weiss, wie man das macht. Wenn man die ganze Zeit von Quoten redet und dann plötzlich, wenn man selber betroffen
aber
ist.
Aber Kanzlerschaft nicht. Kannst du nicht im Co-Präsidium
machen. Nein, aber du, als Habeck, ich meine, da merkst du jetzt aber auch, dass er einfach nicht fähig ist und dass er ein Würstchen ist. Da musst du dich durchsetzen. Weil es ist offensichtlich, ein dass Würstchen. Jetzt, er ist doch ein Würstchen. Er kann sich doch jetzt, der muss sich doch durchsetzen für die Partei. Das ist wie, du hast ja die Joschka Fischer immer gern gehabt und das ist ja auch ein Machtpolitiker gewesen. Ein Joschka Fischer hätte sich das nie gefallen lassen. Entschuldigung. Weil er ganz genau weiss, mit mir gewinnen die Grünen, ohne mich verlieren sie.
Also, in Umfragen ist Baerbock, also das ist anders, als du das darstellst, mindestens so gut wie der Habeck.
Ja, aber
also,
du weißt es auch, dass nach 16 Jahren Frau ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Leute jetzt nochmal eine Frau wählen.
Das wird nicht nach dem Kriterium
gemacht. Das spielt eine Rolle. Ja, also gut. Das spielt eine Rolle. Also, etwa 2-3% haben dann mit der Kanzler Persönlichkeit zu tun.
Also,
oder?
Was ist jetzt dann am Schluss? Ist also Baerbock gegen Laschet, meinst du? Also, das ist dann
aber nein, Scholz würde ich noch nicht würde ich völlig kommt, also kommt schwierig drauf an. Laschet ist jetzt nicht ein Charismatiker, der die CDU wird so stark machen.
Aber eine Partei mit 14-16% kann kein Bundeskanzler stellen. Markus, das solltest du wissen.
Aber schau mal, wenn es jetzt möglich ist, sagen wir jetzt, die Grünen irgendwo im Sommer gehen jetzt halt ein bisschen ab. Sie sind nur in den Umfragen so stark. Sie machen nur 18% zum Beispiel, oder? Könnte ja sein. Und die SPD macht vielleicht auch 18%. Könnte ja vielleicht auch noch sein. Dann ist der Scholz doch Kanzler und nicht Frau Baerbock.
Da werden wir noch schauen. Und was dann kann sein, das wissen wir alles nicht.
Aber du kannst ja noch mal eine Prognose machen, die nachher wieder falsch ist. Ich habe wirklich das Gefühl, die CDU wird verlieren.
Wird verlieren?
Ja, ich glaube es.
Ich weiss nicht. Ich kann mir es irgendwie noch nicht vorstellen, eben, dass auch Annalena Baerbock jetzt als Bundeskanzlerin da triumphieren wird. Eine Koalition machen wahrscheinlich mit der CDU. Und eigentlich müssten sie ja dann mehr Stimmen haben als CDU. Sie sind immer noch drunter. Und ich glaube auch nicht, dass sie die grosse Wahlkampflokomotive wird sein. Und natürlich, die CDU hat sich jetzt selber geschädigt. Also was man da letzte Woche alles erlebt hat, ich habe so in Talkshows bei Markus Lanz Sachen erlebt, da hat doch der Herr Ramsauer, da die CSU-Rampensau, sage ich jetzt mal, hat gesagt, ja, an der Sitzung ist dann Frau Merkel da gewesen, hat kein Wort gesagt. Und alle haben gedacht, dass sie irgendwie darauf warten, dass man sagt, mach doch noch 1-2 Jahre länger.
Das kann aber schon noch sein. Und sie wird ja. Sie wird, muss schauen. Das kommt dann auch noch.
So wie unsere Sendung von heute. Das war Roger gegen Markus. Nächste Sendung in einer Woche. Jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1. Schönen Abend und viel Vergnügen.
3, 2, 1, los!
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.